Einer meiner ersten Interviewgäste, damals habe ich das ja noch Interview genannt, heute sind es Gespräche. In 2015 war Rüdiger Lenz. Und wir haben ein Gespräch über das Nichtkampfprinzip geführt, was dann 2016 veröffentlicht wurde. Heute sind ja praktisch fast 6 Jahre ins Land gegangen. Wir haben uns letztes Jahr in Berlin getroffen, denn mittlerweile macht Rüdiger auch eine eigene Sendung, die sich M-Partie nennt. Der ein oder andere von euch wird sie kennen. Und wir wollen heute über die Freiheit sprechen und schauen, wo uns dieses Gespräch von zwei Kollegen hinbringt. Und jetzt geht's los. Ja, Rüdiger, meine Güte.
Zeit ist vergangen, ne?
Zeit ist vergangen.
Das Buch habe ich veröffentlicht 2004. Ich weiß, 2004 oder 2005, 2016 war ich hier.
Ja.
Da war das schon 11 Jahre alt, das Buch.
Ja.
Ne, war aber immer noch im Mittelpunkt, in vielen, nicht nur in vielen Sozialtrainings. Ich habe ja mit Sozialtrainings im Knast angefangen. Das nennt sich ja Sozialtraining dort, ja. Wenn man solche Programme macht. Mit Gewaltstraftätern zu tun gehabt und habe dann eine völlig neue Einsicht bekommen. Und so. Aber dieses Nichtkampfprinzip ist halt eben, hat sich für in meinem Leben weiterentwickelt als ein globales System, von der Ohrfeige bis zur Atombombe, wie man Frieden hinkriegt. So,
das ist hinkriegt.
So. Hinkriegt, hinbekommt.
Ja. Hinkriegt, ne? Ja,
die deutsche Sprache ist ja das Wort Krieg. Sehr genau, aber es gibt ja in der deutschen Sprache viele Worte, die sind doppeldeutig. Also ja. Kriegen und Kriegen.
Genau.
Also Kriegen großgeschrieben, Kriegen kleingeschrieben. Ich kann ein Kind, also ich kann kein Kind kriegen, aber eine Frau kann ein Kind kriegen. Da sagt man lieber dann bekommen, ne? Ja. Oder empfangen.
Ja, genau.
Gibt es ja viele Worte für.
Ich weiß noch, im Studium sagte ein Barde in seinem Konzert, wir haben genug gekriegt.
Ja.
Also lasst uns jetzt endlich Frieden schaffen. Wobei ein Kind Frieden, okay.
Unsere Sprache ist sehr militärisch.
Das muss man.
Also viele Sprachen sind sehr militärisch.
Absolut.
Kommt vieles aus dem Militär. Und so hat sich Sprache hauptsächlich entwickelt. Und jetzt ist die ja ein bisschen humanisiert. Und jetzt durch die Corona-Krise wird es wieder ein bisschen kriegerischer.
Kann man so sagen. Ja, ich meine, letztendlich das ganze Denken, was sich um die Maßnahmen und das, was jetzt im Mittelpunkt steht, kommt ja aus einer Zeit der Kriege. Ne? Das 19. Jahrhundert war voller Kriege. Ja, wir leben hier in Leipzig, ne? Da Völkerschlacht. Ja, da wurden einfach die Überzähligen gegeneinander gehetzt, die aus der Sicht der regierenden Überzähligen aufeinander gehetzt und zigtausende in den Tod geschickt. Ja. Freiheit und Frieden sind ja sozusagen, und Freude zum Beispiel, fangen alle mit FR an. Also habe ich damals einen Deutschunterricht, Alliteration, Frieden, Freude, Frieden, Freiheit, Freude oder Freiheit, Frieden, Freude. Wie ist es um unsere Freiheit bestellt?
Also zunächst einmal, weil du das Wortspiel gemacht hast, Frieden und Freiheit gehören für mich untrennbar zueinander.
Ja.
Weil ohne die Freiheit, die ich mir selber nehme, indem ich mich in meinem Leben auch erweitere, in meinen Verhalten, in meinen Bedürfnissen, in meinem Lebensprinzip, ist nach meiner Meinung Frieden gar nicht möglich. Weil wenn ich keine Freiheitsräume in dieser Welt, in meinem eigenen Leben versuche anzufangen, wird mein Geist auch nicht frei. Frei von Konditionierung und so weiter. Und das Gegenteil von diesem Freisein und ohne Konditionierung sein ist im Grunde genommen Kriegsbedingtheit. Das sehen wir in der Corona-Krise eindeutig, wie viele Leute also sich impfen lassen etc. Alles mitmachen, gar nichts hinterfragen, weil sie im Geist für sich selber nicht frei sind.
Mhm.
So. Und deine Frage war, was Freiheit ist, ne?
Genau, also was ist für dich heute
Freiheit? Ist für mich... Also ich möchte das nicht philosophisch, im Grunde philosophisch erörtern, sondern ganz pragmatisch, ganz schlicht und ganz bodenständig. Freiheit ist für mich die Erweiterung von Räumen, die ich mit meinem Willen befeuere. Also mein Willen sagt, ich möchte da und da Freiheit haben. Und dazu gehört dann auch gleichzeitig ein Verhalten, das ich für diese Freiheitsräume selber erlernen oder bekommen muss durch das, was ich mache. In unserer meistens ganz normalen Welt, die wir da draußen haben, wird Freiheit oft als ein Mittel gesehen, ein Unternehmen zu führen oder durch Geld Freiheit zu bekommen. Also man muss nur das betrachten, was die FDP zum Beispiel macht. Die freien Liberalen, die das Wort Freiheit, also liberal zu sein, frei zu sein, nur auf diesen Konsens brechen in Bezug auf Kapitalismus. Und das hat mit Freiheit herzlich wenig zu tun. Meine Überzeugung, dass das wenig damit zu tun hat. Für mich ist Freiheit das, was man fühlt, wenn man seine Lebendigkeit annimmt und fühlt. Das ist für mich die Grundessenz und auch der Motor und auch die Kraft für Freiheit. Wir sind frei geboren, wie das Rousseau gesagt hat, aber innerhalb dieser Lebendigkeit. Mhm. Frei zu sein bedeutet nicht, ich kann jetzt alles tun und lassen, was ich will. Frei zu sein bedeutet auch nicht das, was, jetzt komme ich nur auf den Namen, ich glaube, Rosa Luxemburg gesagt hat. Das ist für mich eine politische Freiheit, bedingt durch eine bestimmte Theorie. Die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, ja. Des Andersseienden. Das ist viel treffender, nicht nur des Andersdenkenden. Der Andersdenkende hat eine andere Politik im Kopf und schon wird er diskriminiert von denen, die sagen, die Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden. Wenn ich aber denke, die Freiheit ist die Freiheit des Andersseienden, dann bedeutet das, der darf auch anders sein und nicht nur anders denken. Und das ist für mich viel, viel ausschlaggebender in Bezug auf Freiheit. Jeder Mensch darf für mich sein, wie er will. Natürlich, es gibt Ausnahmen im Sinne von, dass jetzt nicht die und die Gewalttat machen und den und den Exzess und alles, was mit diesen Sachen zu tun hat. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Ich glaube, wenn wir im normalen Rahmen bleiben. Aber das ist für mich Freiheit. Freiheit ist für mich, das Leben so zu genießen und das Leben so zu gestalten, wie ich das in einer freiheitlichen Gesellschaft, wir Menschen sind eigentlich alle in einer, oder wir könnten eigentlich alle ziemlich in einer freien Gesellschaft sein, wenn wir nicht den Überbau des Staates hätten. Dieser ganzen Staatsregelungen, die wir so haben. Und da denken auch viele, wir brauchen doch den Staat und so weiter. Ne? Denken sehr, sehr viele.
Und, der uns die Freiheit garantiert oder gibt.
Genau. Er schenkt uns ja die Freiheit, die Möglichkeiten durch Schule, Ausbildung etc. Wirklich sind das aber Konditionieren für ein übergeordnetes System, das dann das Kapitalsystem ist, das dann Finanzkapitalfaschismus geworden ist, sehen wir ja heute. Brauchen wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja. Und da führt uns der Staat halt immer hin. Der Staat führt uns immer in die Unfreiheit. Er führt uns nie in die Freiheit. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, leider. Es gab in der DDR eine Bürgerrechtlerin, die ist leider 2016 gestorben, war sehr bedeutend. Und die hat damals, war die eine größere Persönlichkeit in dem Forum. Das Forum hat sich hinterher mit den Grünen zusammengetan, heute im Parlament und so weiter. Und die ist 2016 gestorben und hat aber, ich glaube, 2012 oder so sinngemäß gesagt, das wird alles wiederkommen. Die Bespitzelung, die Drangsalierung, die Unfreiheit. Das Hinterhergucken, Andersdenkende dürfen nicht anders denken. Das wird, so hat sie dann einen ziemlich langen Satz gemacht. Und da habe ich gedacht, was? Was hat die denn vorausgesehen, was ich nicht gesehen habe?
Ja.
Warum habe ich das nicht gesehen? Warum, was ist da los? Was denkt die denn? Also für mich war das richtig schockierend, positiv, als ich das gelesen habe und habe dann mich mit dieser Frau beschäftigt. Und dann ist mir erst ein Licht aufgegangen und gesagt, genau, die hat recht. Und das ist zum Beispiel etwas, was die sogenannten Querdenker oder Demokratiebewegung, Freiheitsbewegung überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass die Bewegung, die Freiheitsbewegung der DDR die größte Demokratiebewegung in Deutschland gewesen ist. Also im ganzen Deutschland, Deutsches Reich und wie sie alle heißen da, die Begriffe. Das war die größte Bewegung. Auch das ist mir nie richtig bewusst gewesen. Und wie haben die das eigentlich gemacht? Die sind nicht nur auf die Straße gegangen. Auf die Straße gehen, das war das Endprodukt.
Ja.
Die haben aber ganz viele, im Grunde genommen Thinktank-Zirkel gegründet und die haben sich zusammengeschlossen und haben das dann organisiert. Und wir im Westen, naiv wie wir vielleicht sind, gehen einfach auf die Straße und organisieren etwas auf die Straße, dann kommen die Redner und so weiter. Und das ist eigentlich das Gefundene gefressen für die Staatsmacht, um da die Knüppelgarde hinzulocken und fertig.
Ja, oder auch eine Opposition zu lenken.
Ja, ne? Genau.
Also
Zu infiltrieren,
um sie einem bestimmten Zweck zuzuführen.
Ja, genau.
Ja, im Sinne von Spalte und Herrscher, also unterstütze immer beide Seiten, damit du die Macht darüber hast, und dieses, was jetzt gerade überwiegt.
Ja, und ja. Dieses Spalt, also Herrschen und Herrscher und Teile, das ist auch ein wunderbares Prinzip des Debattenraums. Also innerhalb des Debattenraums in Deutschland existiert im Grunde genommen nur der parlamentarische Debattenraum. Also die Parteien, die dort drin sind, das ist der Debattenraum. Die AfD schließt man aus. Wahrscheinlich schon. Wird man sie jetzt wieder etwas mehr zulassen, weil sie sich für das Impfen jetzt endlich entschieden haben.
Ach ja?
Seit gestern.
Mertens,
ich glaube, Mertens heißt dieser Mann, ne?
Mertens. Okay.
Der hat das dann, er hat einen Tag vorher gesagt, nein, machen wir nicht. Einen Tag später hat er gesagt, machen wir doch. Wer weiß, welche Anrufe er gekriegt hat.
Als ganze Parteivorstand oder
ja,
was?
Ja, als Partei. Das hat er nun, haben die nun verkündet. Er ist ja im Bundesvorstand. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Bundesland er kommt, weil ich mich für die Realpolitik, also die Tagespolitik, eigentlich wenig interessiere.
Ja.
Da bin ich
ja.
Nicht so auf dem Laufenden. Mhm. Und bei uns in Deutschland ist das zum Beispiel so, dass der Debattenraum also von diesen politischen Parteien im Grunde besetzt ist. Mhm. Und diese Besetzung des Debattenraumes durch politische Indoktrination und politische Fabulierungen, wie es nun zu sein hat, gewöhnt und konditioniert, haben sich wir Deutsche an dieses Konzept auch konditioniert. Wir gucken immer dahin, wenn es um Politik geht. Aber wir fangen nie an, frei von diesen Konditionierungen zu denken. Und wenn ich jetzt frei von diesen Konditionierungen denke, komme ich plötzlich auf ganz andere Ebenen, wenn ich mich davon mal löse, was etwas schwierig ist am Anfang. Und wenn man dann zum Beispiel Sätze sagt, wie ich das sage, brauchen wir eigentlich einen Staat? Mhm. Also jetzt, und die Leute, wenn ich dann jemand habe, der, meistens ist das so, dass die Leute sagen, wie, was ist denn jetzt los, was meinst du da? Dann sage ich immer, gut, als du gestern einkaufen warst, hast du bei der Partei angerufen oder bei deinem Bürgermeister angerufen, in welchen Laden du einkaufen sollst? Und diese Diskussion führe ich dann bis zur Arbeitsstelle mit den Kindern und bis zu Weihnachten. Und bis wann hast du denn das letzte Mal deinen Parteifuzzi angerufen, um ihn zu bitten, wie geht's weiter oder wo willst du was machen? Dann sagen mir alle, ja, habe ich noch nie gemacht. Bingo, du brauchst sie also gar nicht. Das hast du nur noch nicht gemerkt. Wir brauchen eine Ordnung. Also das sage ich nicht, dass wir die nicht brauchen, aber eine herrschaftsfreie Ordnung. Mhm. Herrschaft über den Menschen ist das Übel von allen politischen Drangsalierungen und Versklavungen.
Ja.
Und sie herrschen alle. Also jetzt sage ich was ganz Böses zu der neuen Partei, die Basis. Die Basis will auch oder wird auch nur herrschen. Oder wenn ich mit den Linken geredet habe in der Friedensbewegung, da habe ich denen immer gesagt, nein, ihr seid totalitär. Ihr seid keine richtigen Demokraten. Ihr wollt ja auch herrschen. Ihr wollt eine Theorie über das Volk oder über die Länder oder über die Gesellschaft bringen, wo ihr sagt, wir wissen, wo es lang geht. Und das ist
eine Elite.
Grundsätzlich von übel.
Ja.
Ich kann, Götz, ich kann dir doch nicht sagen, was du heute oder morgen zu tun hast.
Ja.
Das kannst doch nur du selbst. Da kann ich doch nicht, ich habe gar kein Recht, da einzugreifen. Das ist meine Grundeinstellung.
Ja.
Das habe ich nicht mal mehr bei meinem Sohn. Wenn ich mit meinem Sohn treffe, dann geht es nie darum, was er zu machen hat oder nicht zu machen hat oder was er besser oder schlecht. Da geht es nie darum. Mhm. Mit dem rede ich genau wie mit dir jetzt hier oder wie mit anderen Menschen auch. Das sind freie Menschen, die das selbst entscheiden können. Und wenn mich irgendein Mensch fragt nach einem Rat, ja, dann gebe ich ihn so. Aber muss er ja nicht befolgen. Aber dann mache ich das. Aber ansonsten mache ich das nicht. Dieses ganze autoritäre Prinzip, das ist gelinde gesagt, höflich gesagt, für den Arsch.
Aber ich denke, dass wenn ich jetzt so auf die Geschichte der Europäer oder überhaupt einfach der Menschheit sehe, dass wir jetzt in eine entscheidende Phase gekommen sind, wo eben das Kindliche, Papa wird schon richten oder Mama, ne, wird schon richten, also dass wir die Macht praktisch abgegeben hatten. Und uns wie Kinder, die natürlich dann auch wütend waren, wenn irgendwas nicht, was sie nicht gekriegt haben oder wenn es anders gelaufen ist. Also totale Opfermentalität. Und jetzt sind wir dann an so einem Punkt, 100%. Entweder du nimmst 100% die Verantwortung zu dir und dann brauchst du niemanden, der über dich herrscht. Dann wirst du auch niemanden erlauben, über dich zu herrschen. Mhm. Wenn du über dich selber herrschst. Aber wer erkennt sich schon?
Naja, wir haben
wer ist denn bereit, wer ist bereit, 100% Verantwortung für sich zu übernehmen? Und ich glaube, also mein Eindruck dieser letzten anderthalb Jahre war, dass diese Kräfte es so auf die Spitze treiben, mit Vorschriften, die ja jedem Verstand, ja in Österreich sagt man gesunden Hausverstand, Hohn sprechen, weil sie, und sie sollen es auch, nach dem Buch Psychologie der Massen, ja, wenn man das mal so liest, ist ja schon ein bisschen älter, dann tun die genau das, ja, die Regeln müssen sich widersprechen, damit hier oben Verwirrung herrscht. Also das und die ganze Sprache, ne? Und die, was jetzt mit den Bratwürsten, ja, oder also, ihr kriegt eine Bratwurst, wenn ihr euch impfen lasst. Das ist doch, wenn du jetzt artig bist, dann kriegst du auch ein Eis. Ja, hier geht's vielleicht, ja, kriegt man danach. Beim Blutspenden kriegte man aber früher auch immer was zu essen. Aber das hatte halt auch den Dings, dass man halt gerade was losgelassen wurde und ein bisschen
zur Kräftigung.
Aber hier ist es ja als Belohnung. Mhm. Ja, du kriegst eine Bratwurst, wenn du dich impfen lässt. Also, dass dieses Kinderklavier bis zum Exzess gerade gespielt wird. Und es könnte ja sein, dass das aus einer noch übergeordneten Sicht dazu dienen soll, dass wir irgendwann sagen, jetzt ist aber Schluss. So lasse ich nicht, mit mir wie mit einem Kind umgehen. Meinst du, dass wir die Chance noch wahrnehmen?
Ich glaube, dass nur die Chance wahrnehmen, die das schon können. Ich glaube, dass Erwachsenwerden eine Sache ist, die man als Jugendlicher verstehen muss oder anfangen muss zu leben, als junger Erwachsener, wie wir das so sagen, wenn man so 18, 19, 20, 22, das Bewusstsein dafür, dass ich für mich selbst verantwortlich bin und nicht der Staat und nicht meine Mutter, nicht meine Frau, nicht meine Kinder, nicht meine Freunde und so weiter, dass ich verantwortlich bin für das, was ich tue und dass ich auch verantwortlich bin für das, wie ich etwas gestalten möchte. Wie soll mein Leben aussehen? So, ich bin ja auch zum Beispiel, mache hier Unternehmensberatung und viele Unternehmer, also viele junge Unternehmer, ich mache junge Unternehmensberatung, viele junge Unternehmer kommen mit einer Idee zu mir und sagen, jetzt als Beispiel, ja, ich möchte Schuhe produzieren. Ja gut, sage ich, okay, reden wir mal über was anderes. Wo möchtest du in 10 Jahren stehen? Dann sagt er, Haus, Auto, Garten, ja, wie soll das aussehen? Ja, schon gehobener und dies und das und jenes. Und dann rechne ich ihm das zusammen und sage, du, dein Stundenlohn liegt jetzt bei 177 Euro netto. Das heißt, du bist ungefähr bei 250 Euro brutto. Jetzt haben wir so Angestellte mit unseren Betriebskosten und so. Das rechne ich dann aus und sage dann, du, da brauchst du mal einen Stundenlohn von 78 Euro. Wenn du einen guten Steuerberater hast. Sonst brauchst du 85 Euro. Das brauchst du dafür. Und das geben Schuhe nicht her, wie du sie willst, weil Schuhe, der Markt ist voll. Du brauchst eine andere Idee. Und dann kippen die meisten Leute schon auseinander und sagen, ach, ich habe mir das aber anders vorgestellt. Also die Vorstellung, die man hat von seiner Welt, muss auch realistisch sein. Also es gibt in der Psychologie, in der Gewaltstraftäterpsychologie gibt es immer dieses Realbild, Idealbild. Mhm. Die meisten Menschen haben von sich ein Idealbild, aber nicht ein Realbild. Dadurch entstehen ja viele Konflikte vielleicht in der Familie, wo dann der Papa sagt, nee, du bist aber so. Aber der Sohn denkt, ich habe aber ein Idealbild und denkt, nein, das stimmt ja gar nicht. Und so daraus entstehen auch in der Beziehung viele, viele Konflikte. Und man sollte sich schon dahingehend informieren, was für ein Realbild man hat, also Schwächen, Stärken und wo man manchmal auch vielleicht ein Arschloch ist. Das sollte man auch mal zusagen, ja, ja, das stimmt, das recht, ich war ein Arschloch. Oder ja, da habe ich nicht richtig, für dich habe ich nicht richtig reagiert, aber für Emil habe ich schon richtig reagiert. Aber für dich ist das eine scheiß Nummer. Also Empathie entwickeln und so weiter. Mhm. Zum Erwachsenwerden gehört das alles dazu. Wir haben in uns einen gewaltigen, großen Werkzeugkoffer und den müssen wir auch betanken und befüllen. Und wenn wir das jetzt erst mit 45 machen, Corona kommt und ich muss erwachsen werden, dann renne ich doch eher zur Bratwurst, wie ein Kind, das in der Schule gelernt hat. Ich habe zwar keine Bock zur Schule, aber ich mache mal eine 2. Dann ist Mama und Papa zufrieden und alle anderen sind zufrieden. Und so ein Prinzip ist das auch. Aber da sind die meisten Menschen ja konditioniert worden, genauso sich zu verhalten. Und das Wissen, der Staat weiß das. Es gibt zum Beispiel 2 wahnsinnig gute Bücher von Larkin Rose. Die sind jetzt in Deutsch übersetzt von, ich glaube, Albrecht Müller heißt der. Von Freiwillig frei ist das einer. Der hat die übersetzt. Und das eine heißt, jetzt komme ich doch nicht, irgendwas mit Religion. Ach ja, die schlimmste Religion, so irgendwie so. Ja. Die schlimmste Religion. Und das andere heißt, der Nutzmensch. Der Nutzmensch ist geschrieben, als wenn du jetzt ein Tyrann wärst, du willst jetzt ein Tyrann werden und ist das eine Gebrauchsanweisung für die Gesellschaft, wie du als Tyrann diese Menschen unterdrücken kannst, damit sie dir gehorchen. Mhm. Ein wunderbares Buch über Freiheit. Da steht, wenn du das liest, kommst du richtig drauf, was ist, das ist ja die Gesellschaft, das ist ja das, wie alles funktioniert. Ja. Und bei dem Buch mit der Religion ist natürlich die größte Religion, die uns befüttert, ist nicht das Christentum, sondern es ist der Glaube an den Etatismus, also an den Staat. Die meisten Menschen glauben an den Staat. Mhm. Weniger glauben jetzt an Jesus Christus oder so. Aber die meisten glauben an den Staat. Sie glauben, dass es eine Obrigkeit geben muss, die herrschen muss und die Autorität ausüben muss. Mhm. Und das zieht sich in alle Bereiche rein und macht die Menschen natürlich unfrei. Und das ist wie so ein Kreislauf mit dem Erwachsenenwerden. Wenn ich in mir nicht diese Freiheit endlich nehme, Freiheit frei zu sein, freiwillig frei zu sein, wie das diese Bewegung freiwillig Freiheit sagt, dann bleibe ich ewig in diesem Kindstatus drin und dann brauche ich diese Autorität und dann muss mir auch jemand sagen, jetzt bei Corona, was ich einzuspritzen habe und all die Leute, die erwachsen sind, die richtig, wirklich erwachsen sind, die sagen, hör doch mal Bhakti zu, hör doch mal Wodak zu, ja, hör doch mal da und da, das, Mensch, wenn du das machst, dann stirbst du wahrscheinlich oder kriegst Krankheiten, also auf jeden Fall tust du dir nichts Gutes an. Mhm. Was die anderen dir erzählen, ist was ganz anderes, die wollen ja nur herrschen über dich, die wollen Profit haben über dich, wahrscheinlich geht es darum, die Menschheit zu reduzieren, wahrscheinlich, weil das ist die einzige Logik, die dabei am Ende rumkommt. Am Anfang war das Bhakti auch nicht klar, aber dann ist Bhakti vor einem halben Jahr in tiefe Depression gefallen. Hat man auch in den Videos gesehen, die er gemacht hat, wo er es wirklich begriffen hat. Das geht hier um eine Bevölkerungsreduktion. Was anderes glaube ich dann nicht mehr. Ja, ja und das ist halt, wenn ich nicht erwachsen bin, dann gehe ich halt dahin. Erwachsen werden bringt einen auch eine unglaubliche Stärke. Also ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine, wenn die jetzt schreiben Impfpflicht oder wenn die jetzt schreiben, du kommst nicht mehr ins Konzert, du kommst nicht mehr, dann das ist mir egal, das interessiert mich doch nicht, was ihr da jetzt, dann mache ich das sowieso, wenn ich früher auf Konzert war, was ich nicht war, von Herbert Grönemeyer und der mir jetzt sagt, ja, Impfen ist aber wichtig, musst du mal machen. Da sag ich mal, hast du sie noch alle? Merkst du eigentlich noch, was du da gerade von dir gibst? Du willst mir mein Leben vorschreiben? Mhm. Sag mal, tickst du noch, aber machst Texte darüber, dass alle frei sein sollen? Mhm. Dass sich niemand von einer Autorität drangsalieren soll? Also das ist ja das Paradoxe auch jetzt gerade in der linken Bewegung, die jetzt im Grunde genommen ein Heiratsangebot an Klaus Schwab gemacht haben. Und Klaus Schwab ist einer der führenden Finanzkapitalfaschisten. Also das ist so paradox ist das alles. Ne? Warum? Weil auch die nicht erwachsen sind. Die suchen sich einen und himmeln ihn jetzt an, weil er einen Weg hat, der sich in seiner Essenz anhört, als wenn das ein Sozialismus wäre. Wir sind dann alle frei oder glücklich, obwohl wir nichts haben.
Genau, schon in 2030.
Ja, genau.
Schon in 2030.
Ja. Ja. Und das ist...
Und das Fleisch, das Steak wird mit einem 3D-Drucker...
Ja, genau. Genau, Häuser werden mit 3D-Drucker gemacht. Gibt es ja jetzt schon Häuser, die davon die gemacht sind. Und. Also die Leute sind technikhörig und denken, die Technik ist das Heil, das ist der Messias. Das ist der neue Jesus. Und in Wirklichkeit was hat die Technik denn gemacht bisher? Ahrweiler. Die Flutkatastrophe in Ahrweiler produziert.
Ja.
Weil wir einfach die Flüsse nicht richtig richtig umlenken und die Häuser viel zu dicht daran gebaut. Wir schaffen das durch die Technik, durch irgendwelche Talsperren. Nein, die sind aber zu voll gewesen. Darüber habt ihr nicht nachgedacht. Die Natur bricht sich immer einen Weg. Und das ist halt fatal. Und das merken die Leute nicht. Wann passiert denn so eine Flutkatastrophe oder wann passiert eine technische Katastrophe, wie jetzt zum Beispiel in Fukushima? Also wirklich, die eigentlich eine starke Aussagekraft ist. Aber die Leute schlafen dann in 3-4 Monaten wieder ein zu den alten Dingen. Also die Technokratie ist nichts, was uns von der Natur befreit oder was uns im Grunde genommen ein besseres Leben gebracht hat. Von einigen bequemen Sachen ab, wie jetzt Haus bauen und eine Heizung drin haben und so weiter. Aber die größeren Dinge der Technokratie schaffen nur große Müllberge, die dann konzentriert irgendwann Klimawandel heißen, menschengemacht. Ne?
Also ich denke gerade dran, was du sagst, was an Werten geschaffen wird oder so. Wie hieß der Bade? Ein linker Liedermacher, früher bei der DKP immer gesungen, Hannes Wader.
Ach, Hannes Wader, ja.
Bauer, dir gehört doch noch nicht mal der Dreck unter deinen Fingernägeln. Hat er mal so, ich glaube, in einem Lied gesagt. Und Was ich erlebe, ist diese Einwilligung in ein Hamsterrad, was aus Verschuldung, vor allen Dingen aus Verschuldung besteht. Haus bauen, verschulden. Ne? Also zum Teil bis zur Rente verschuldet. Sachzwänge schaffen, die uns dazu bringen, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun wollen. Eine Arbeit zu verrichten, die ihren Sinn sucht oder auch sinnfrei genannt werden kann. Eigentlich mehr so eine Art Beschäftigungstherapie mit irgendwelchen Zahlen, Tabellen für irgendwelche Meetings, Zusammenkünfte. Aber ich habe das Geld erwirtschaftet, um zwei Wochen den dicken Hermann auf den Malediven oder sonst wie was zu markieren, um dann wieder zurück zu kommen. Die Tranche für das Auto, weil die meisten Autos, die da draußen rumfahren, jedenfalls die Neuwagen, sind auch auf Kredit gekauft. Also dass das Kreditwesen, das Geldwesen schon und überhaupt unsere Art zu leben Sklaven in Schlipsen erzeugt.
Ja, diese Gesellschaft
produziert. Und Sie glauben, Sie merken es nicht, dass Sie nicht allein Herr meiner Zeit, dass ich freie Verfügung über meine Zeit habe. Ich habe schon öfter mal gesagt, dass Urlaub kommt von Erlauben. Also irgendjemand anders erlaubt mir, mich vom Arbeitsplatz zu entfernen. So wie ich in der Kindheit den Lehrer fragen musste, ob ich mal pinkeln darf. Das wurde uns ja früh beigebracht. Mhm. Ein anderer bestimmt über meine Lebenszeit. Und ich habe gesagt, ich lieber für mich mir geschworen, lieber, was weiß ich, schlafe ich unter der Brücke, als dass ich irgendjemand anders die Erlaubnis erteile, mir eine Erlaubnis zu erteilen. Also für meine Lebenszeit. Das ist meine Verfügungsmaße, wohin ich meine Energie lenke, meine Aufmerksamkeitsenergie. Und da ist natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren, meine Güte, in das Smartphone hinein, in die Telegram-Kanäle, in die YouTube und was das für die Energie abgezockt. Ich war dann nicht mehr frei. Ich habe es gemerkt. Ich habe morgens schon, den ersten Kanal, was ist wieder passiert, auf dem neuesten Stand zu sein. Also vor allen Dingen, als es auch um die Wahl ging in Amerika und so. Und da habe ich gemerkt, nein, ich bin da gar nicht frei. Ich habe sozusagen freiwillig mich einem fast schon Zwang.
Ja, zu einem Nutztier gemacht. Ja. Nutztier für die Obrigkeit. Die sogenannten Politiker und Reichen und so weiter, also die Macht haben ja die Reichen, nicht die Politiker, die Oligarchie. Und die brauchen uns aber, damit wir deren Geld in Umlauf bringen. Ja. Das ist aber jetzt vorbei. Das Realgeld ist weg. Es gibt nur noch die Blasen. Deswegen Schwab. Das hat alles damit zu tun, Finanzkrise. Und die Finanzkrise ist ja eine Krise, jetzt ganz platt gesagt, die aus riesigen Blasen entstanden ist. Diese Blasen machen über 90% des Gesamtwertes oder Geldwertes aus. Das sind aber virtuelle Gelder. Das sind virtuelle Gelder. Auch das Vermögen von einem Bill Gates sind virtuelle Gelder. Ja. Privatvermögen ist nicht 135 Milliarden. Das hört sich so an, ist aber nicht so. Das sind
die börsennotierten
Sachen. Genau. Ja. Und deswegen auch das bargeldlose Geld, was die haben wollen. Weil das bargeldlose Geld, das ist etwas, was die sowieso nicht mehr da oben haben. Die machen alles nur noch über digitales Geld. Die haben gar kein Bargeld mehr in dem Sinne. Ne? Und deswegen wollen die es auch abschaffen. Das Realgeld, das, was wir in der Tasche haben, die 50 Euro oder so, das stört die nur. Das ist etwas, das wollen die endlich weghaben. Was soll der Scheiß? Und wenn das weg ist, haben die uns vollständig. Und das werden die wahrscheinlich, wenn sie es hinkriegen, weil wir zu wenige sind, die erwachsen sind und aufwachen und diese Freiheit überhaupt denken können, dass die mir nicht sagen können, was los ist. Mhm. Und das ist für mich als freier Mensch ist das eine erschütternde Sache, wenn man das alles sieht, was zurzeit in der Corona-Krise offen zutage oder offengelegt wird, ne, von den Menschen, dass die so, sich einfach alles gefallen lassen. Ich habe in den Internetforen habe ich schon gelesen, das ist jetzt nicht, dass alle so denken, aber es fängt an, dass die Leute frei sagen können, diejenigen, die sich nicht impfen, die gehören in ein KZ, die müsste man vergasen, ein Kopfkürzer, deswegen ist alles so und so weiter. Also das fängt langsam an, ne? Mhm. Das erinnert doch sehr an dunkle Zeiten, die man so hier hatte.
Ja, wobei da glaube ich, also die Pharmaindustrie, weiß man ja, dass die schon lange, seitdem das Internet existiert, Ghostwriter haben, beziehungsweise wirklich ein Heer von Leuten beschäftigt, die bestimmte Kommentare unter die Videos schreiben. Und bei Twitter ähnlich. Und ich glaube, dass auch das sind eher Testballons. Ja, also sehr bewusst geschriebene Sachen, wie reagieren die Leute? Es ist schon ein dickes Ding, dass Twitter Trump sperrt, ja, weil er sagt, die Wahl ist gefälscht, aber solche Kommentare nicht sperrt. Ja, obwohl sie doch sagen, ja, Hate Speech und sonst was. Also ich habe das ja auch gerade gestern oder vorgestern, ging es ja durchs Netz, solche Kommentare. Aber cui bono? Immer wieder diese Frage, wem nützt es? Wem nützt es? Und Spalte und Herrscher heißt ja, dass immer beide Seiten befeuert werden und je nachdem, was gerade gebraucht wird, die eine oder die andere. Und ne, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Aber du hast vorhin mit den Restaurantbesuchen als Beispiel. Wir werden jetzt im Herbst genau das erleben, das haben sie uns jetzt schon prophezeit.
Bereiten uns ja darauf vor jetzt.
Genau, also medial wird das schon vorbereitet, dass es nur noch 2Gs gibt. Ja, also gesund, das 4. G kommt ja sowieso nicht vor. Gesund gibt's nicht.
Nee, wir sind keine gesunden Menschen mehr, das ist vorbei.
Ne? Ist auch nicht gewollt. aber dass wir tatsächlich, also die sich nicht impfen lassen, gucken, was sind wir bereit, ja, welchen Preis sind wir bereit zu zahlen? Also für unsere Freiheit, über unseren Körper, über unser Leben selbst zu bestimmen. Und ich habe mir, also ich mag eigentlich den Stinkefinger nicht, aber ihr könnt mich mal, ich darf dann mal einfach sagen, Götz, ja, vom Berlichingen. Und dann aber in der Pluralform, ja, ihr legt es mir am Arsch. Könnt ihr euren, ja, euer Kino selber betreiben? Ja, und ich denke mal, auch da wird es zu einigen Verwerfungen kommen, denn die Zahl der Ungeimpften ist ja nicht bei ein paar Tausend, nein, sondern das sind Millionen. Mhm. Und wenn diese Millionen von bestimmten Dingen ausgeschlossen werden, werden die Institutionen, ja, die davon betroffen werden, das schmerzlich erleben. Schmerzlich erleben. Aber für mich ist klar, ich gehe heute noch mal in die Sauna. Ja? Weil ich weiß, wahrscheinlich in 2 Monaten oder so wird mir der Zutritt verwehrt bleiben. Weil ich nicht geimpft bin. Okay, dann heißt es wieder, erst mal warten, bis die Saunen für mich wieder aufmachen. Also, welchen Preis bin ich bereit, für meine Freiheit, für meine Werte zu bezahlen? Und das darf sich jetzt jeder fragen.
Bei mir ist es das Leben.
Ja.
Also, ich bin ja Kampfsportler. Also, ja, ich komme ja aus der Kampfkunst. Und ich habe 3 Großmeistertitel. Also, ich habe 8. Dan im Kung Fu, Shaolin Kung Fu, den 7. Dan im Taekwondo, 6. Dan in Kendo, 5. Dan in Jaido. Jaido ist Samurai-Schwertkampf. Und Kendo ist der Wettkampf des Samurai, aber mit China, also mit Mambo-Stock. Und ich habe überhaupt gar keine Angst. Mhm. Ich habe SEK-Leute ausgebildet in Waffentechnik. Also das ist jetzt schon länger her, über 20 Jahre her. Also ich bin mit Sicherheit nicht der Beste, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber das braucht man ja auch nicht zu sein. Wenn die Impfpflicht kommen sollte, werde ich den Arzt vorbereiten darauf, was ich dann tun werde, wenn er versucht, die Spritze in mich reinzujagen. Und er hat dann die Möglichkeit, entweder das zu tun oder nicht zu tun. Es wäre besser, wenn er es nicht tut. Ja. Es sei denn, er ist ein besserer Kampfsportler als ich. glaube ich aber nicht. Die Ärzte haben keine Zeit dafür. Ist auch egal. Nee. Aber ich werde mich mit meinem Leib und Leben dagegen wehren. Und wenn die mich umbringen, bringen die mich um. Mhm. Aber ich werde mich nicht durch eine Spritze langsamen Siechtums Trompen in mir hinein, in allen möglichen Organen. Ja. Ich bin auch Asthmatiker. Also ich habe eine allergische Bronchitis, die immer in Asthma sich verwandelt. So. Mhm. Bin schon mehrfach habe ich schon eine Sensibilisierung gemacht. Jetzt mache ich wieder eine, das wird dann meine fünfte sein. Und bei jeder Sensibilisierung wird das ein bisschen schwächer. Mhm. Ich muss jetzt nicht mehr jedes Jahr ins Krankenhaus. Früher war es immer so, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr habe ich dann wirklich keine Luft mehr gekriegt und bin dann ins Krankenhaus gefahren und kriege eine Spritze und dann ging das wieder. Ich könnte mich auch von der Maskenpflicht befreien. Aber ich habe keinen Bock auf dieses Spießrutenlauf. Ich müsste dann jedes Mal irgendjemanden mit Körperkontakt von mir wegfahren. Es gibt ja die unglaublichsten Berichte, dass man zusammengeschlagen wird. Oder dass die Leute dann irgendwie mit mehreren Leuten irgendwie weggedrückt werden und so.
Weil sie keine Maske tragen.
Ja, gibt es ja diese. Es ist nicht immer so. Es heißt nicht, dass es überall so ist. Aber ich habe keine Lust auf die Blödheit der Menschen, die nicht mal Rücksicht will. Wir haben jetzt sowas wie eine Pandemie. Das ist ja die Gläubigkeit der Impflinge oder der meisten Impflinge, die glauben, dass das so ist. Warum haben die aber kein humanes Gefühl? Wenn die sich selber doch schützen wollen, dann wissen die doch, Todesvirus, oje, oje. Aber ein Asthmatiker hat auch jedes Jahr Todesängste, die er mit sich ausmachen muss, ich fahre niemals in der Zeit weg ohne mein Zeug. Ja, also heute habe ich zum Beispiel nicht dabei. Aber ich fahre, wenn ich irgendwo übernachte, fahre ich niemals ohne mein Zeug weg. Das geht gar nicht.
Ich würde dir gerne nachher noch etwas, ein kleines Werkzeug mitgeben, was du nie vergessen kannst, weil du es immer dabei hast. Mhm. Gerade für Asthmatiker. Mhm. Ernsthaft jetzt.
Ja, glaube ich.
Du brauchst nichts anderes dafür als dein Geist. Ein Stift hilft dann noch, aber.
Ich bin gespannt.
Ja,
können wir nachher machen.
Machen wir.
Und also ich habe da keine Lust zu, aber ich bin innerlich stark genug, um mich, wenn es darauf ankommt, dass ich dann irgendwas mache, da habe ich auch gar keine Angst vor. Ich habe auch Türsteher war ich gewesen und.
Ja.
Also ich habe mich ordentlich ausleben können in der Realität. Ich habe mich mit realistischer, in den letzten 10 Jahren meiner Kampfkunsttätigkeit, habe ich auch in meiner eigenen Schule, eine eigene Schule halt gehabt. Und da habe ich halt realistische Selbstverteidigung. Ja. Also das ist dann sowas wie Krav Maga Systema und WT, Wing Chun, Mischmasch daraus und so. Und daraus habe ich dann realistische Deeskalation entwickelt und Deeskalation auf ein ganz anderes Podest gebracht. Deswegen das Nichtkampfprinzip, das daraus sich entwickelt hat und so. Ne? Wo wirklich ganz, ganz viele Leute zu mir kamen, auch Kampfkünstler und so, die dann das trainiert haben und nicht wussten, dass man das kann. Aber ich bin mit vielen Wassern gewaschen. Ich habe Shows gemacht, also Grugerhalle, Westfalenhalle und so weiter. Ich kenne viele, viele große Leute, die man so aus Film und Fernsehen kennt. Nicht alle, aber ich kenne einige. Jackie Chan habe ich nie kennengelernt. Aber alle anderen, oder Jet Li, der kam ja nach mir, den habe ich auch nicht kennengelernt. Aber die anderen, mit denen habe ich zusammen was gemacht. Und dann kriegt man ein Selbstvertrauen, das ist unbrechbar. Mhm. Das ist wünsche ich jedem Mann, dass er mal Kampfsport macht. Weil dann hat er ein Selbstbewusstsein, das ist einfach unbrechbar in solchen Situationen. Und ich werde das durchziehen. Also für mich gibt es kein Wenn und kein Nein dazu. Ich werde nicht einknicken. Das ist auch nicht mein Charakter.
Es wird ja immer von einem Angebot.
Was keins ist. Es ist kein Angebot. Wenn du mir ein Angebot machst, du bist ein Kaufmann und ich bin jetzt der Verkäufer und du machst mir ein Angebot von 3 Flaschen Wein.
Ja.
Und sagst, hier, komm Rüdiger, trink doch mal von dem, du machst mir ein Angebot, dann wähle ich aber aus und ich kann sagen, ach nee, das ist nicht mein Fall. Oder ich sage dir, du, der Weißwein ist klasse, da will ich eine Kiste von haben, gib mir mal mit. Aber ich kann sagen, ja oder nein. Das ist ein Angebot. Ein Angebot ist nicht einfach eine versteckte Pflicht oder eine versteckte, also wenn du das nicht nimmst, wenn du diesen Lutscher nicht nimmst, dann kriegst du keinen zweiten Lutscher, dann drücke ich ihn dir ins Gesicht. Mach deinen Mund auf, dann kommen die Leute und pressen den Mund auf, du kleines, beim kleinen Jungen, pressen den Mund auf und stopfen dir diesen Lolli rein und machen ihn zu und reiben ihn rum. So, es hat dir jetzt zu schmecken. So ist das, das macht Spahn.
Ja,
das macht er mit uns.
Ja, aber ich denke, sie halten sich an eine Wortwahl, also sie wollen ja unbedingt keine Impfpflicht, aber die moralische Pflicht, die haben sie ja schon längst ausgerufen. Ne? Also, dass wir ungeimpften Egoisten seien, also noch viele andere Sachen. Ich denke gar nicht so kriegerisch wie du. Entschuldige bitte. Ja, weil ich, sag ich, stehe einfach nur für mich und meine Freiheit. Und ich bin sozusagen bereit, auf all das, was man mir dann vorenthalten wird, zu verzichten.
Das ist bei mir genauso. Ich verzichte drauf. So. Und ich bin ja Deeskalierer.
Genau. So. Und mehr wird es nicht geben. Mhm. Ja, also, weil ich denke, du diese, sag ich mal, Kräfte, die dahinter wirken, die können ja die haben A, keine Kreativität und B, können sie nichts Lebendiges schaffen. Sie brauchen sozusagen das Lebendige. Und wenn du Aldous Huxley gelesen hast, Schöne neue Welt, da gibt es ein Reservat. Dieses Reservat ist aus meiner Sicht sozusagen das Sicherheitsgenpool dieser völlig beziehungslosen Gesellschaft, wo die Kinder in der Retorte erzeugt werden und nur die Alphas fortpflanzungsfähig sein. Wie so ein Genpool. Das heißt, meiner Meinung nach, dass dieses globale System, was ja, sag mal, pyramidal da aufgebaut ist, hierarchisch, immer just to know, nee, wie heißt das, need to know, also immer die untere Ebene muss immer nur das wissen, was sie zur Funktionsausübung braucht, dass die auf diese Freigeister und ja, freiheitsliebenden Menschen angewiesen sind. Und sie werden, ja, sie werden den Teufel tun, uns über den Haufen zu knallen. Den einen oder anderen, ja, aber nicht als Gemeinschaften, die sich jetzt immer mehr bilden auf den Dörfern. Also die rausgehen aus den Städten. All das, was das Leben eines Bohème oder eines Bürgers, ne, ins Café flanieren, Cappuccino hier, Cappuccino da, die sagen, hey, das ist auf die Zeit hohl geworden. Ich treffe mich lieber abends mit Freunden und das ist eigentlich das Wichtigste in meinem Leben. Im Austausch, im lebendigen Austausch, im wechselseitigen Inspirieren zu sein und auch natürlich lernen, ja, von jemandem, was er ja, gelernt hat, wie auch immer. Also dieses Teilen von Wissen, dass wir wieder mit der Erde Kontakt haben. Also wirklich mit der Soil, also mit dem Mutterboden, ja, ihn wieder bebauen lernen. Wie viele Leute wissen, kaufen Früchte und haben, oder auch in der Dose oder wie auch immer, nie das Original gesehen, wie das ja, tatsächlich wächst. Ja, ich habe gestern das erste Mal einen echten Lorbeer im Garten entdeckt bei uns im Mietshaus. Ich kannte die immer nur getrocknet oder so. Aber ja, wie der, also Kirschlorbeer kannte ich, ne? Also, aber das ist ja ein Ziergewächs. Aber den echten Lorbeer jetzt das erste Mal. Also diese Verbindung wieder zur Natur und dadurch eine nicht Bedürfnislosigkeit, sondern die Freiheit zu sagen, was ist mir mein größtes Bedürfnis? Und was waren die Angebote dieser Gesellschaft oder dieses Staates oder ja, einfach sag mal, dieses Gemeinwesen? Das meiste war doch Salzwasser gegen den Durst.
Gut gesagt. Das größte Bedürfnis des Menschen ist ganz zu sein.
Genau.
Ganz zu sein heißt erdverwachsen, erdverbunden, in der eigenen Kraft, in der Lebendigkeit zu stehen. Ja. Das wird uns ja durch den Staat, jetzt kommen wir wieder auf die Freiheit, ne? Das wird uns ja durch staatliche Institutionen genommen. Die staatlichen Institutionen, alle, die Wissenschaft, die Medizin, alle sind dem Materialismus verpflichtet. Sie haben keine Ahnung von der feinstofflichen Energie, von der feinstofflichen Welt. Sie haben keine Ahnung von der Unsterblichkeit des Menschen, der menschlichen Seele oder des menschlichen Geistes, von der Reinkarnation, von der Wiedergeburt.
Die unteren.
Ja, die wissen
das. Die oberen nicht. Wissen das.
Ja,
oh ja.
Ja. Die spielen damit, die spielen schwarzmagisch. Da,
aber
schwarze
hallo.
Energie und machen die da rein. Ne?
Aber hallo.
Genau, und das wissen die halt nicht. Aber jetzt so als Beispiel, das ist das größte Bedürfnis im Grunde eines Menschen, ist ganz zu sein. Aber durch die Kultur, in der er groß wird, hier vor allem im Westen, wird unser Ganzsein atomisiert und zersplittert.
Ja.
Und das ist dann hinterher so ein Irrgarten und so ein Versteckspiel, dieses Ganzsein, dass man nicht mehr, dass man das nicht mehr findet. Und dann entscheidet man sich für diese materielle und rein rationale, meistens auch rational primitive Art und Weise. Also inwiefern definiere ich jetzt diese rational primitive Weise? Ganz einfach, wir haben in Deutschland ungefähr 50 Millionen Leute, die sind geimpft. Und diese 50 Millionen Leute waren sicherlich nicht auf der Sonderschule. Sondern da wird es Leute geben, die haben summa cum laude, die haben einen Professorentitel, die haben vielleicht sogar etwas ganz Sensationelles entdeckt und gemacht und so weiter, sind hochprofessionell und kompetent. Aber in diesen Sachen, in diesen Entscheidungssachen, da versagen sie vollständig. Warum? Weil sie ihr emotionales Konzept ja auch völlig verschränkt haben. Ja. In Bezug auf Autorität, in Bezug auf den Terror in sich, den halten die auch wach, die merken das gar nicht. Ich habe zum Beispiel erzähle ich mal eine eigene Geschichte, die mir auch schlagartig klar wurde. Ich habe drei Geschwister, eine ist jetzt vor einem Jahr gestorben. Mhm. Meine jüngere Schwester, mit der ich ein Arsch und ein Eimer war, die ist gestorben. Jetzt habe ich noch eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Und meine ältere Schwester ist rucki-zucki geimpft. Die ist geimpft und so, die hat sich sofort auch mit mir angelegt, als ich hier Sachen von Bhakti oder Wodak oder wie auch immer, so ein Physione, Korrektiv und so weiter. Und ich habe immer gedacht, warum sind meine beiden Geschwister so und ich so? Mhm. Und der Grund, wenn ich jetzt diese psychologischen Theorien von Hans-Joachim Marz, von Franz Rupert, meine eigene psychologische Traumatheorie, die ich habe, oder Gopal Norbert Klein und wie sie alle heißen, die sich darin ganz gut auskennen, dann hat das sehr viel damit zu tun, dass ich der Einzige war, der gegen meinen Vater richtig rebelliert hat. Als ich anfing, Kampfsport zu machen, ich glaube, ich hatte den roten Gürtel. Also ich habe ungefähr anderthalb Jahre oder ein Jahr da trainiert. Da hat mein Vater meine Mutter angepackt. Mein Vater hat meine Mutter nie geschlagen, sondern er wollte einfach nur seine Kraft ausüben. Er hat sie nie geschlagen. Aber er war halt Alkoholiker und ziemlich übel zu uns. Und da habe ich mich dazwischen gestellt und habe gesagt, meine Mutter schlägst du nicht, die fasst du nicht an. Und dann hat er mich wie so ein Spiel, er wollte mich wegschubsen. Und dabei habe ich ihm einfach nur den Arm umgedreht und dabei den Arm gebrochen. Und dann habe ich ihn weggeschubst und ins Bett geschmissen. Und das zweite Mal, da war meine Mutter schon gar nicht mehr da, hat eine andere Frau gehabt. Und dann bin ich ins Wohnzimmer und hat die gewürgt. Mein Vater hat diese Frau gewürgt. Ich wusste gar nicht, dass das bei den beiden ein Sadomaso-Spiel war. Ah. Jahrzehnte später erst herausgefunden habe. Ja. Und ich habe gesagt, was, du würgst hier niemanden? Dann habe ich ihn weggenommen, in so einen Stuhl reingeknallt, ist der Stuhl zusammengekracht. Und dann ist mein Vater auf mich zu, hat mir ins Gesicht geboxt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, was ist das denn? Ich bin so wie in diesem Film Herr der Ringe, wo diese komischen Monstertiere da auf ihn zukommen, wo er das Messer schon drin hat. Was, das ist alles, was du kannst? Das ist alles? So habe ich mit ihm geredet, habe ihn dann gegen die Hauswand geschmissen und dann bin ich weggegangen. Also ich habe diesen Bruch gemacht. Mhm. Ich habe mich gegen die Autorität und gegen den Terror, der in mir war, gewehrt. Ich habe danach eine eigene Wohnung gehabt und zwei Jahre später dieses Trauma, das wusste ich gar nicht, habe ich später erst erfahren, selbst in einem Selbstheilungsprozess bewältigt. Ja. Und seitdem habe ich überhaupt kein Problem mehr mit Autoritäten, weil ich sie nicht annehme. Ich nehme keine Autorität an, der ich nicht folgen kann. Ja? Ich kann zum Beispiel, weil ich ja bei KenFM arbeite, ich kann Ken Jebsen als Autorität akzeptieren. Ich kann auch Uli Gellermann als Autorität akzeptieren, weil die was drauf haben. Mhm. Oder Ernst Wolf und all die Leute. Mhm. Also das kann ich schon. Wenn ich aber weiß, die haben was drauf und die sind menschlich, dann ist das für mich nie ein Problem gewesen. Das kann ich dann sehr gut. Oder mit Michael Heilemann, wo ich im Anti-Aggressivitätstraining im Knast gearbeitet habe, kann ich das auch. Dann muss ich nicht gegen die Autorität rebellieren. Aber die ist dann auch kompetent gewachsen. Das ist was ganz anderes. Und das haben meine beiden Geschwister überhaupt nicht gemacht. Die leben jetzt noch in ihrem Terror, himmeln die Autorität an und denken, die macht es jetzt und sie können es nicht. Und das ist für mich mag ja falsch liegen, aber es ist für mich die Lösung, warum das passiert ist. Und warum ich auch anders bin als sie. Viel, viel stärker, selbstbewusster oder viel mehr in mir drin. Dass ich viel mehr meine Freiheit auch gelebt habe, die ich wirklich ausgebreitet habe in meinem Leben. Ne?
Also in meinen Beratungsgesprächen versuche ich immer allein sprachlich die Menschen darauf zu bringen, aus dem Opferdenken rauszugehen. Also allein, also auch früher schon mit dem Mobbing. Ja, ich wurde gemobbt. Und ich sage, wenn du jetzt einfach das mal umformulierst, ich habe mich mobben lassen. Schon hast du den Großteil der Macht zu dir zurückgenommen. Genau. Und Nena hat es ja jetzt auf den Punkt so auch auf der Bühne gemacht. Es geht nicht darum, was wir dürfen und nicht dürfen, sondern was wir mit uns machen lassen.
Richtig.
Ja, also in dem Moment, wo ich diese Formulierung, dann komme ich auf ein anderes Denken. Ich lasse etwas mit mir machen. Als Kind waren wir, als kleines Kind waren wir ausgeliefert, ohnmächtig. Wir mussten es mit uns machen lassen, obwohl es da auch schon einige Kinder gab, die dann mit 4 ihre Koffer gepackt haben und erstmal abgehauen sind. Das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ein paar hat es gegeben, aber allein da in dieser Formulierung, das lasse ich nicht mit mir machen. Von jetzt an. Mhm. Niemals. Da ist schon so viel Autorität und Selbstermächtigung drin, allein in dieser Formulierung. Das heißt, der Staat beengt uns. Und dann, wenn ich das umformuliere, ich habe mich vom Staat beengen lassen. Ich habe ihm die Macht sozusagen zu Füßen gelegen, mich beengen zu lassen, mich zu drangsalieren. Und damit höre ich jetzt auf. Also alleinsprachlich können wir uns auf den Weg machen, ja, in die Freiheit und Selbstbestimmung zu kommen, durch diese Formulierung. Dann kommen wir aus diesem ganzen Opfer. Ich meine, da gehe ich jetzt vielleicht einen Schritt weiter als du, oder egal, vielleicht sind wir uns da ja sogar einig. Du kennst Mephistos Ausspruch, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Dass diese Kräfte zwar ihre eigenen Agenda haben, aber einer noch höheren Agenda, ja, eingebunden sind. Auch da need to know.
Genau.
Ja, und insofern habe ich überhaupt nicht, dass ich gegen die kämpfen muss. Ich schaue mir das an und natürlich bin ich erschüttert, man zuweilen wirklich erschüttert, in welcher Weise die Menschen im vorauseilenden Gehorsam, ja, mit diesem Lappen da umgehen. Es ist das hätte, wenn ich das jemandem vor 2 Jahren erzählt hätte, dass das mal so eine Zeit geben würde, dass die Menschen, wenn ich im Bus fahre, alle maskiert sind.
Lass mich mal kurz was einwenden, was, ja, ich jetzt als sehr wichtig empfinde, weil du das mit den Masken sagst. Masken tragen ist ein Konzept der Folter.
Ja.
Der Folter. Als 9/11 passiert ist, habe ich einen Typen angerufen. Ich habe das im Fernsehen, ich weiß nicht, warum ich morgens den Fernseher angemacht habe. Mache ich nie. An dem, ja, Morgen habe ich es gemacht. Und dann habe ich gesehen, wie das zweite Flugzeug reingecrasht ist. Habe ich einen Freund angerufen, habe gesagt, du, mach mal dein Fernsehen an, die machen da gerade was selbst. Für mich war das von vornherein klar. Uns haben sie erzählt, Alibaba und die 13 Räuber, oder die 7 Räuber waren es gewesen.
Ja,
ne?
Ja.
So, und was haben die daraufhin gemacht? Die haben alle möglichen sogenannten Terroristen in Guantanamo, Abu Ghraib und in Black Sites eingeliefert. Also Hunderte. Ich habe mich immer gewundert, wenn die wissen, wer es gemacht hat, auf jeden Fall war es nicht Alibaba, das geht gar nicht, das beste System aller Zeiten, das macht Alibaba nicht mit einem Taschenmesser da irgendwie weg, mit einem Cuttermesser. Warum nehmen die eigentlich diese Leute jetzt da rein und machen da was mit denen? Warum machen die Folter mit denen, obwohl die da niemals herauspressen können, dass die das waren? Weil die waren es ja gar nicht, weil die Experimente gemacht haben. Das war ein CIA-Programm. Die haben einfach diese Leute genommen, in der Öffentlichkeit waren es die Schuldigen und sie haben Experimente mit denen gemacht. Das fällt mir ein über Corona, weil die auch alle draußen eine Maske auf hatten. Kannst du dich an die Bilder noch erinnern? In Guantanamo, in Abu Ghraib, die waren draußen und haben alle immer eine Maske aufgehabt. Haben die eine Maske, ja, auf? Was soll denn, ja, das? Aber ich habe dann gedacht, na gut, das ist irgendwie ein Folterprogramm, aber irgendwie kam mir das nicht so vor, als wenn es Folter sein könnte. Durch Corona ist mir klar, das ist ein Folterexperiment. Die machen ja heute weiße Folter. Also Bernd Seligmann, ich glaube Bernd heißt er, Bernd oder Walter, wer? Seligmann, der hat ja diese erlernte Hilflosigkeit entwickelt. Und Bernd Seligmanns Programm hat man ins Pentagon geholt, als 2.1, als das war. Und wollte das umformen in weiße Folter, weil durch die
erlernte weiße Folter heißt, die man nicht so sieht. Also
weiße Folter
offensichtlich ist, kein Blut, keine, ja, Würgemale,
genau, oder sowas. Das ist psychologische Folter, ja, vom Feinsten. Und Bernd Seligmann hat halt erlernte Hilflosigkeit herausgefunden, dass der Mensch auf in bestimmten Situationen all seine psychologischen Prozesse runterfahren lässt und nur noch psychologisch überlebt. Und das ist das Allerprimitivste, was man als Mensch sein kann. Und das ist das Prinzip von Folter heute. Dass man die auf diese Weise runterbricht, man holt das ganze Ich raus, die ganze Persönlichkeit. Die Leute wissen nicht mehr, wer sie sind und konditioniert sie neu auf neue Dinge. Und so erzählen die dir dann die Sachen. Und Bernd Seligmann hat auch einen großen Protest dagegen gemacht, hat gesagt, das könnt ihr nicht dafür benutzen. Das ist scheiße, was er da macht. Da mache ich nicht weiter mit, weil der wurde eingeladen vom Pentagon.
Ja.
Mit anderen Psychologen auch. Und das haben die aber gemacht. So, und das, was wir heute erleben, das ist ganz feine Psychologie, was die Tiefenpsychologie, tiefste Tiefenpsychologie, auch Spiritualität, die spirituelle Psychologie, die die meisten Menschen aber gar nicht begreifen, weil sie müssten in dem Thema drin sein, um es sehen zu können. Man muss ja sehen können. Und das haben die super im Griff. Die haben nicht einfach nur gesagt, jetzt machen wir dies und das, sondern die haben auch die Psychologie dafür von allen möglichen Programmen und allen möglichen Diensten mit reingenommen. Also wer da gegen uns als Menschen kämpft und den Krieg eröffnet hat, das ist nicht Hans Wurst. Das ist die geballte Macht der mächtigsten Menschen auf diesem Planeten oder der mächtigsten Organisationen, die sich um das Staatsgebilde herumscharren. Und um das Finanzwesen natürlich auch. Ja. Ist dann ja eins in dem Sinne.
Aber sie sind ja nur wenige.
Sie sind wenige mit einer ungeheuren Macht. Sie besitzen die Atombombe. Sie besitzen Panzer. Sie besitzen, das haben wir in Berlin am Wochenende gesehen, unglaubliche Knüppelgarde, ne? Schläger in Uniform.
Aber auch da, cui bono, solche Bilder, ich habe die Bilder gesehen. Zum Beispiel könnte es sein, mein Gedanke, einen Keil zwischen die Polizei und das Volk zu treiben. Ja, wo man dann im Amerika defund the police, also die Polizei runterfahren, das, guck doch an, die prügeln ja nur, Black Lives Matter und so, ist ja in vielen Staaten dort der Fall, dass man die Gelder für die Polizei streicht. Und was kommt dann? Dann kommen private Dienste. Diese privaten Dienste, oder hatten wir schon mal, die hatten dann so spezielle Uniformen, fing mit S an. Also wem dient das Ganze? Wem dient das Ganze? Und nochmal, ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschheit uns dieses Nadelöhr jetzt hier kreiert haben. Und jetzt entscheidet euch. Ey, ihr habt einen freien Willen. Wir haben von dem freien Willen noch gar nicht gesprochen, aber ihr habt Freiheit. Was ist denn Freiheit? Dass du diesen, sag mal, gottgegebenen freien Willen nutzt und ihn nicht gegen eine Bratwurst eintauscht. Und das ist jetzt.
Weißt du, Götz, ich gehe immer ich bin spiritueller als viele Leute jetzt in diesem Interview glauben, dass ich bin. Die denken, ich bin Materialist oder Rationalist oder sowas. Ich gehe immer mit meinem spirituellen Brille und mit meiner psychologischen Brille, mit meiner seelischen Brille, gehe ich immer durch die Welt mit den Strukturen, die ich dann versuche herauszufinden. Aber auch mit meinem naturwissenschaftlichen Weltbild, das ich im Kopf habe, wo ich jetzt nicht sage, ich bin jetzt der Quantentheorie hörig oder der Evolutionstheorie hörig, sondern so. Und mit diesen Dingen gehe ich die Welt. Ich denke sehr militärisch, was Strategien angeht, also Verteidigungsstrategien angeht. Ja. Bin ich ein sehr militärisch denkender Mensch. Also in Militärstrategien denken damit. Ich musste das machen, um das Nicht-Kampf-Prinzip gegen alle möglichen Einwände und gegen alle möglichen Theorien stabil zu machen. Also ich habe das falsifiziert, nicht verifiziert. Und wenn ich solche Sachen höre, denke ich immer, nein, ihr berücksichtigt viele Dinge überhaupt nicht. Wenn ich gewinnen will in einem Kampf, und das ist jetzt ein Kampf, den kann man sich schönreden, aber es ist ein Kampf. Ja. Wenn man einen Kampf gewinnen will, muss man seinen Gegner studieren. Den muss man studieren. Es nützt nichts, einfach sich zu wehren und wild drauf los. Das bringt gar nichts, das optimiert den Gegner.
Ja.
Ich muss wissen, wer der Gegner ist, wie er ist und mit welchen Sachen er gefüttert ist und welche Strategien er möglicherweise auffahren kann. Und dieser Gegner ist mächtig und groß. Er hat aber seine Achillesferse, so wie alle ihre Achillesfersen haben. Es ist so. Und das gilt es herauszufinden und da gilt es zu intervenieren in einer klugen Art und Weise, aber mit militärischen Strategien. Und du brauchst Leute, wenn du diesen Kampf gewinnen willst, brauchst du Leute, die das denken können. Das heißt jetzt nicht, dass wir mit einer MG dagegen angehen müssen. Das habe ich nicht gesagt. Aber die müssen strategisch, operational denken können. Wenn das nicht geht, werden die es nicht merken. Der Markus Heinz, Rechtsanwalt, der in den Bewegungen immer drin ist, hat eine Freundin, die war in der Bundeswehr und hat Propaganda und solche Strategien alle gelernt und durchgeführt vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau, also ich weiß da rudimentär nur was. Aber ich weiß, dass sie in solchen Sachen denken kann. Ich habe ganz kurz nur mit ihr gesprochen, habe auch sofort gemerkt, dass sie so denken kann und dass sie auch versucht, den Leuten klarzumachen, ihr müsst anfangen so zu denken, aber die Leute kriegen das nicht geregelt. Das hat damit zu tun, dass selbst in den Bewegungen gibt es meistens immer nur die Richtung, ja, das müssen wir spirituell lösen. Das müssen wir geistig lösen und so weiter. Ja, wie geistig? Ja, wie denn? Wie kannst du so? Dann musst du aber ziemlich gut sein, um das geistig lösen zu können. Ja? Und der Mensch besteht aus dem Körper, der ist materiell, ob wir das nun wollen oder nicht als Spiritualisten. Es ist ein materieller Körper. Den können wir nicht wegboxen und sagen, jetzt holen wir den Geist daraus, sind wir nur noch der Geist. Wir wissen, dass das so ist. Wir sind ein komplementäres Wesen. Das ist viel interessanter. Wir haben einen Geist, wir haben eine Seele, wir haben einen Spirit, wir haben einen feinstofflichen Geist. Wir haben Strategie, wir haben Vernunft, wir haben auch die Ratio. Wir können alles zueinander bringen und damit strategisch denken, also auch spirituell, aber auch rational, um da was zu machen. Und ich werde die Strategien, ich habe eine Menge Strategien gegen diesen Staat im Kopf und wie man so etwas bewerkstelligen kann. Aber ich habe oft sowas schon geschrieben, also angedeutet ja nur. Die Leute fragen dann immer in der Tagesdose auf KenFM, ja sag doch mal, ich werde einen Däubel tun, das öffentlich zu sagen, weil der Feind soll nicht wissen, was ich denke. Der soll nicht denken, das, auf gar keinen Fall. Das ist ja, also wer jetzt öffentlich sagt, ja, wir können ja das machen, der hat von nichts eine Ahnung.
Ja.
So darf man nicht denken. Man darf das ja nicht öffentlich machen. Die machen nichts öffentlich. Das macht die so stark. Glaubst du, der Schwab hat geschrieben, Great Reset? Aber glaubt ihr wirklich, dass das der Great Reset ist? Nein, der ist viel größer, was da dran hängt. Das sagt er euch natürlich nicht. Er will euch auf einen Punkt bringen. Der will euch zielorientiert in etwas hineinbringen. Und dann denkt ihr nur, das seid ihr abgelenkt von dieser bestialischen Sache mit Great Reset.
Ja.
Aber ihr denkt nicht über das andere nach, was die noch so machen. Wie die das hinkriegen. Da steht nichts über Psychologie drin, über Tiefenpsychologie und über Abu Ghraib und über Maske tragen, was das anrichtet und was das ist. Da steht nichts drin, was es bedeutet, jetzt Kinder zu impfen und die Mutter schickt das Kind zum Impfen, 3 Jahre später ist das Kind tot. Was das bedeutet für diese Mutter und für diesen Vater und was das für Explosionen in der Gesellschaft noch bringt, wenn die negativen Wissenschaftler, die sagen, 3 Jahre seither sind die Geimpften tot, also fast alle Geimpften sollen so in 3 Jahren oder 5 Jahren tot sein, wenn das Wirklichkeit wird, dann haben wir hier eine ganz andere Welt. Und glaub mir, Schwab und Konsorten sind darauf vorbereitet. Wir nicht. Wir sind dann immer nur in der Aktion. In der Reaktion. Und diese Reaktion hat vielleicht eine Wirkmächtigkeit von 3 Stunden oder 5 Stunden. Und der Rest ist Phlegmatie. Weil wenn mein Kind stirbt, kann ich nicht mehr handeln. Oder meine Frau dadurch, kann ich nicht mehr handeln. Und das ist aber alles berücksichtigt. Aber ich denke in diesen Bildern, also jetzt das ist nur so ein Beispiel, aber ich habe Strategien im Kopf, die ich mit anderen Leuten, die Strategien im Kopf haben, diskutieren muss, dagegen was zu machen. Und die Strategien sind nicht Rote Armee-Fraktionen und wir bringen jetzt irgendjemanden um. Das ist nicht Teil meiner Strategie. Nee. Das ist völliger Bullshit. Ja. Meine Strategie ist, Strategien der Ohnmacht beim Staat herbeizubringen, die das Volk auf unsere Seite bringt, die Bevölkerung auf unsere Seite bringt. Und nicht wie die RAF. Ich war damals ja auch 78, 76 und so. Ich war überhaupt nicht für diese RAF. Ich fand das scheiße, was sie gemacht hat. Wie kann man einen Mensch umbringen? Da irgendwann? Das geht nicht. Das ist ein No-Go. Aber es gibt andere Strategien, die man machen kann. Und die kann man entwickeln. Und dazu brauche ich aber mehrere Leute. Ich kann das nicht im Alleingang machen. Aber das geht. Und ich werde das hier auf keinen Fall veröffentlichen.
Also im Prinzip musste ich die ganze Zeit sagen, wir befinden uns in einem Krieg. Aber dieser Krieg ist vielleicht ein großes Spiel.
Er ist nicht von uns produziert. Das ist wichtig zu wissen. Ja. Wir sind in einer Verteidigungshaltung.
Ja.
Der Staat ist in einer Angriffsposition. Wir sind aber in einer Verteidigungsposition. Das ist wichtig zu erkennen.
Ja.
Weil sonst wirst du einer, der einfach nur links und rechts irgendwas macht und der Staat macht flupp und dann ist das Ding erledigt. Wir sind in einer Verteidigungshaltung. Was heißt das? Notwehr, Nothilfe, Verhältnismäßigkeit der Mittel und so weiter. Nur so kriegen wir das. Ich habe eine Tagesdosis kurz darüber geschrieben, indem ich Strategien angedeutet habe. Die letzte vom 3.8. ist die, glaube ich, ne? Ja, von vorgestern. Also. 3.8. Anfang August. Die heißt Freiheit auf KenFM. Also, und da habe ich das nur angedeutet. Und bin mal gespannt, ob da Leute was Interessantes zu sagen. Das weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Man kriegt immer Rückmeldungen bei so Tagesdosen.
Man merkt, dass du voll im Saft bist. Also,
ja, bin ich.
Ja.
Und ich habe mit vielen Leuten diskutiert und Spirituelle, die mir immer sagen, ja, so und so. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Bruno Württemberger richtig klasse finde. Der ist manchmal stinksauer auf die Gesellschaft, auf den Staat oder auf das Materielle, auf die materielle Wirkmächtigkeit. Das ist normalerweise ein No-Go unter Spirituellen, aber es ist nur ein No-Go unter den Spirituellen, die sich ihre Spiritualität vormachen. Mhm. Weil wir sind, wenn wir merken, dass wir spirituelle Wesen sind, dann sind wir es nicht nur. Das kann man alleine aus der Nahtod, aus den Leuten, die Nahtoderfahrung haben, herausfinden. Wenn wir nur spirituelle, geistige, feinstoffliche Wesen wären, dann würden die meisten der Nahtoderfahrenen nicht zurückkommen. Der kommt ein Sog, das hören wir,
genau. Du kennst dich auch aus. Ist ja manchmal im Schlaf sogar.
Ja, genau.
Wenn du aus dem Schlaf erwachst, merkst du, dass du zurückgekommen
irgendwas
bist.
Irgendwas zieht dich zurück, noch eine höhere Macht, als der Geist und der Körper zusammen ist. Da wirst du wieder zusammengeschweißt. Ja?
Ja.
Das hat eine Bedeutung, das hat eine Wirkmächtigkeit, das hat eine Kraft. Ja, und das muss man verstehen wollen, wenn man wirklich verstehen will, welche Möglichkeiten wir als Mensch haben, uns zu wehren in der spirituellen Welt. Und das ist ganz wichtig. Und die meisten faseln da oder daher. Also das ist manchmal, also das ist wie in allen Sachen, das sage ich jetzt, vielleicht kriege ich da einen Shitstorm, ist mir scheißegal, interessiert mich gar nicht. Es ist wie in allen Jobs so, ich habe Maler und Lackierer gelernt. 80% der Maler und Lackierer, die kannst du vergessen. 20% sind super. So, das Prinzip ungefähr. Das kannst du auf alle Berufszweige nehmen, auf alle Ideologien. 80% der Linken, 20. die kannst du vergessen, aber 20% nicht. Mhm. 20% sind super geil, die haben geile Theorien und die sind nicht so naiv und so. Ne? Die machen auch nicht bei der Antifa mit oder so, sagen auch, die ticken doch nicht richtig, was sind das denn für Holzköpfe?
Ja,
so. Ja. Und das hast du in allen Bereichen, auch bei den Spirituellen. Die meisten Spirituellen, das sind, die machen sich vor, dass sie sind. Aber die haben von der spirituellen Welt in Wirklichkeit nicht die Ahnung. Mhm. Das ist meine Meinung. Mag man einen Chipstorm machen, aber mach den auf Rüdiger, nicht auf Götz. Götz hat es nicht gesagt.
Ist mir egal. Ich bin Sturm erprobt.
So. Ja. Und deswegen, ich habe mich in den letzten 2 Jahren mit vielen Leuten, auch mit vielen Spirituellen, und dann ist das mein Fazit.
Ja.
Und ich merke, ich bin auf der Suche nach Leuten, die strategisch denken können. Und ein paar habe ich halt auf dem Schirm. Die haben mich aber auch auf dem Schirm, weil ich schon mit denen geredet habe. Die merken das dann sofort, weil man schlagartig darüber redet. Und ich teste die dann aus und merke, ja, der ist fähig, der ist dazu fähig. Das geht und so. Aber es sind wirklich nur ein paar. Mhm. Und ich habe von Jutta Dittfurt persönlich erfahren, also das ist auch schon, glaube ich, 10 Jahre her, als sie eine Buchlesung gehabt. Da habe ich sie für KenFM begeistern können. Ich glaube, 2 Wochen später hat sie angerufen. Nein, auf gar keinen Fall. Der war ja mit Elsässer zusammen. Mein Todfeind. Und dann hat sie auch die Neurechte gemacht. Aber sie hat mir einen Tipp gegeben, der wirklich nicht zu unterschätzen ist. Die sagte, wo ich zu ihr sagte, ja, die Masse macht halt eben nicht mit bei der Demo. Da hat sie gesagt zu mir, Rüdiger, die Masse braucht niemand. Du brauchst 2 Hände voll Leute, die wahnsinnig straight sind in dem, was sie tun. Und du kannst die ganze Welt verändern. Du brauchst keine Millionen. Du brauchst nur Macher, glaube, Leute, die fähig sind zu machen.
Ich glaube, ich weiß nicht, wer hat das gesagt? 45 Leute wollten den Krieg, den Weltkrieg. Wir hätten nur 49 gebraucht, um ihn sozusagen außer Kraft zu setzen.
Ja.
49.
Das ist gut gesagt, das stimmt.
Ich glaube, es war Steiner, also beim ersten Weltkrieg.
Rudolf Steiner, ne?
Rudolf Steiner. Und darum geht es, also diese Kraft in uns überhaupt erstmal zu realisieren, wie wichtig der Einzelne ist, und zwar in seiner Konsequenz.
Richtig.
In seiner Konsequenz für das einzustehen, was für ihn das Leben ist und die Freiheit. Rüdiger, ich danke dir. Du hast mich, hast mich inspiriert. Vielen Dank. Das Ganze noch spielerischer. Und auch der Wettkampf, den als Wettkampf zu sehen, als Kampf. Aber in den asiatischen Kämpfen oder sonst was, da ist immer vorher so. Also auch die Achtung des Gegners. Ja,
ist nicht damit nur, drin. Das ist nicht nur das. Das ist so die Welt, die sich schön anhört, die teilweise auch so ist. Das ist beim Wettkampf so, man verbeugt sie und so weiter.
Ja.
Aber die asiatische Kultur hat ja auch das Bushido und das Samurai und dieses Taipan-mäßige. Mhm. Das ist eine ganz andere Kultur, die wir hier bei uns im Westen überhaupt nicht wirklich verstehen können. Ich war wirklich lang in dieser Kultur drin. Und da bekommt man ein ganz anderes Denken über das Wesen des Kampfes. Mhm. Der ist für einen Asiat, also für einen guten Asiaten, sag ich mal, das kann auch ein Deutscher lernen, ist das nicht rein materiell. Also uns wird dieser Kampf immer materiell, Thai-Boxen, Kickboxen und immer reinhauen und so weiter. Und das, wenn du aber einen guten Trainer hast, der eine geistige Fähigkeit hat, der auch die geistigen Kämpfe kennt, lernst du auch ganz andere Strukturen, die quasi metaphysisch auch wirken. Und die sind halt da und die existieren wirklich. Abschließend zu dem Gespräch noch nicht, dass die Leute im Falschen, weil das ist meistens so, die sagen, der Rüdiger Lenz ist doch der Nichtkämpfer, jetzt erzählt er was von Kämpfen. Also der Nichtkampf hat die gleichen Regeln, also das gleiche Axiom und das gleiche Theorem wie die Selbstverteidigung. Wahrung der Unversehrtheit, Erhalten des Selbsterhaltes.
Ja.
Das sind beides Prinzipien, die ich im Nichtkampf auch reingebracht habe. Und ich ich bin nicht ein Hinduist, der sich vom Tiger gerne fressen lässt. Und sagt, ja. Ich habe so viel Mitleid mit dem, der soll mich mal fressen. Nein, ich sage, wenn du mir wirklich ans Leder willst, dann haue ich dir aufs Maul.
Ja.
Das ist ganz einfach. Das mache ich nicht. Oder wenn einer meine Frau ans Leder will, haue ich dem auch was ans Maul. Oder meine Kinder oder so. Das mache ich auch, wenn es keine Situation, also wenn es nicht ausweglos ist, meine ich jetzt. Ne? Ja. Und deswegen habe ich jetzt diese Einstellung, und die hatte ich immer schon, auch zu dem, was jetzt gerade kommt. Wenn ein neuer Hitler kommt, dann werde ich mir ein Gewehr nehmen. Mhm. Fertig. Das ist, ich will leben. Mhm. Und ich will diesen Typen nicht. Ich will keinen Faschismus. Mhm. Ich will keinen, ne, und so weiter. Mhm. Das will ich nur kurz klarstellen.
Jo, vielen Dank, Rüdiger. Und ich wünsche dir natürlich auch für deine Sendung weiter, also ich gucke sie gern, Empathie. Schreiben wir nochmal drunter.
Auf KenFM.
Auf KenFM, also nicht mehr bei YouTube, ist klar. Aber tolle Gäste.
Du warst auch einer von mir letztes Jahr. Du hast noch ein schönes, ich habe gesagt, du sollst die Gitarre mitbringen.
Genau, ich habe auch noch ein Lied gemacht. Von mir gesungen. Genau.
War eine schöne Sendung.
Dafür, ja. Und ich sag mal, auf bald und alles Liebe. Ja, das war richtig freudig, mit einem liebgewordenen Kollegen zu sprechen. Kollegen insofern, als dass wir eben halt auch beide Sendungen machen und vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben. Ich hoffe, es hat euch auch so inspiriert wie mich und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Neue Horizonte TV, und sage für heute Tschüss.